Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Heute gibt es also den zweiten Teil vom Podcast mit Guido Eichel. Ihr habt den ersten Teil noch nicht gehört? Dann solltet ihr das sofort nachholen. Auch im zweiten Teil gewährt Guido Einblicke in Privates und Geschäftliches in wohl einmaligem Umfang und großer Offenheit. Welche Entscheidungen ihm schwerer fallen, aber getroffen werden müssen. Was die Entlastung des Vorstandes in der Generalversammlung wirklich bedeutet. Wer zu Hause entscheidet, welcher Ofen gebaut wird. Und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Bist du eigentlich überhaupt noch zwischendurch zu Hause oder?
Das ist eine kritische Frage. Also dieses Jahr, es war noch nie so heftig wie jetzt in diesem Jahr. Okay. Ich habe die Veranstaltungen, die eigentlich die stattgefunden, besucht. Und ja, jetzt kann man ja fragen, warum ist jetzt ein Vorstand der Hagos auf so einer Veranstaltung, ich mache mal ein Beispiel, wie in Linstow oder Titisee. Und die Begründung ist relativ einfach. Vor Ort sind im Schnitt immer 100 Fachbetriebe. Mhm. Und wenn jemanden etwas stört, wird er mich ansprechen und es mir sagen.
Ja, ja.
Und wenn ich die Kunden besuche, was sicherlich auch eine Wertschätzung ist, wenn man dann auch mal den Kachelofenbauer persönlich besucht, mehr als 4 Besuche sind am Tag nicht möglich. Ja. Und 100 Fachbetriebe, das entspricht dann einem Reiseaufwand von 25 Tagen.
Ja.
Und das sind dann wieder 5 Wochen. Das heißt, mit so einer Veranstaltung, mit dem Besuch von einer Veranstaltung, spare ich mir 5 Wochen Reisetätigkeit ein. Ich sag mal, dadurch, dass wir ja nicht nur in einer Niederlassung Kunden haben, wir haben 1400 Mitglieder, roundabout, die Kunden sind ja nicht nur im Süden oder Norden, sie sind überall. Ist es natürlich durch den Besuch von so Fachveranstaltungen gewährleistet, dass ich ein breites Spektrum der Kundschaft abdecke und als Ansprechpartner zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das ist auch bekannt, dass man mich ansprechen kann und dass ich für mich gibt es keine dummen oder schlechten Fragen. Ich stehe gerne zur Verfügung zur Beantwortung von Fragen. Ich gehe auch mit kritischen Fragen vernünftig für meine Einschätzung um und versuche sie zu beantworten. Und dadurch ist einfach die Erreichbarkeit gewährleistet. Und das ist ein großer Grund für mich, einfach Präsenz zu zeigen, da zu sein, weil es auch, damit bin ich Kachelofenbauer nah. Oder das ist mein Ansatz bei dem Thema.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja früher fast nichts mit der Hagos zu tun gehabt. Da kannte ich den Herrn Eichel immer nur. Das Bild, was man hat, ist, da sind zig Leute um dich herum. Und der da so ein bisschen, es ist jetzt böse gesagt, nicht vorher schwebt, aber seitdem ich dich dann kennenlernen durfte, muss ich sagen, dass du eigentlich genau das Gegenteil bist, nämlich total nahbar und tatsächlich man mit jeder blödsinnigen Frage zu dir kommen kann. Und ich habe, glaube ich, noch nie von dir Nein gehört. Also ich finde das schon einen wahnsinnigen Einsatz, den du da reinbringst, der mit Sicherheit den des Finanzvorstandes übersteigt.
Ja, es ist ja so, dass ich mir ja auch überlegt habe, der Kollege Tigges ist ja in vorgezogenen Ruhestand gegangen. Und was ist eigentlich jetzt mein Weg? Und wir haben natürlich als Hagos große Herausforderungen. Das eine Thema IT, kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das andere Thema war jetzt dieser personelle Umbruch. Wir haben viele Niederlassungsleiter gehabt, die einfach jetzt in den Ruhestand gegangen sind. Sei es der Herr Löw für den Standort Großumstand, sei es der Herr Engeländer am Standort München, sei es der Herr Brause am Standort in Neu-Ulm. Einen habe ich jetzt noch vergessen. Der Hansi Kotz in Wittstock, genau. Vier Niederlassungsleiter, die alle eigentlich zum gleichen Zeitpunkt gehen wollten.
Okay.
Und wo ich dann gesagt habe, Jungs, ihr könnt jetzt nicht zu viert alle in einem Jahr gehen. Ihr könnt euch überlegen, wie ihr das wollt, aber jeder geht in einem Jahr, dass wir eine Chance haben, auch zur Einarbeitung.
Ja, ja?
Und bei 10 Niederlassungen, wenn da 4 neue kommen, ist das schon eine Herausforderung.
Ja.
Und nicht immer ist auch jede Besetzung ein Treffer. Das muss man an der Stelle auch sagen. Wir haben ja zum Beispiel am Standort in Großumstadt den Herrn Uschkurat gehabt. Das hat nicht funktioniert, insbesondere in der Kommunikation nach innen. Die Akzeptanz in der Mannschaft war nicht da. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und da kann man auch nicht, ich sag mal, muss man sich dann stellen und muss eine Lösung finden. Und wie gesagt, wir haben dann den Herrn Uschkurat nach relativ kurzer Zeit wieder verabschiedet. Er war ja nicht so sehr lange dabei, aber wir haben einfach gemerkt, die Akzeptanz ist innerhalb der Unternehmung nicht gegeben und auch beim Kunden war es nicht so einfach. Und ich sage jetzt mal, eines der wesentlichen Aufgaben in meiner Position als Vorstand ist zu entscheiden.
Zu sagen, auch wenn es nicht immer
schön ist. Ja, das ist auch etwas, was, glaube ich, die Führungskraft grundsätzlich unterscheidet. Ist sie in der Lage zu entscheiden und auch mit der Verantwortung dieser Entscheidung zu leben? Und ich bin jemand, der entscheiden kann und auch entscheide, weil ich glaube, dass lieber eine falsche Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Ja.
Ja. Ja, wenn man es die ganze Zeit aussetzt.
Und wenn man aussitzt, wenn man wartet, da ist überhaupt nicht geholfen. Auch wenn solche Brüche, das sind ja dann Brüche im Organisationsablauf, sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter dann vielleicht eine Herausforderung darstellt. Ich sag mal, der Kachelofenbauer besteht in der Regel aus Meister, Ehefrau und Geselle, ist ein Kleinbetrieb oder Kleinstunternehmen, was umgekehrt die Existenz der Hagos ja absichert, weil oftmals dadurch ja der Großhandel notwendig ist, um die Warenlieferung abzusichern. Inzwischen gibt es heute auch durchaus größere Betriebe, wo 4, 5 Angestellte sind, insbesondere wenn ein Zweitgewerk wie noch ein Putzbetrieb oder eine Fliesenlegerei damit verbunden ist. Aber es ist natürlich trotzdem, erreichen die wenigsten Fachbetriebe die Größe einer Niederlassung.
Nee.
Und es ist schon ein Unterschied, ob ich für 2, 3 oder 5 Leute verantwortlich bin oder ob ich jetzt 300 Mitarbeiter habe, wo man gucken muss, dass die Dinge vernünftig laufen. Und da gibt es einfach ein paar Grundsätze, die man einhalten muss. Das ist das Thema der Gerechtigkeit, das ist jetzt das Thema, dass man Leistung motiviert und fördert und aber auch klar macht, was geht und was nicht geht. Ja. Und das ist in der Konsequenz manchmal sehr, sehr auch traurig. Wir hatten den Sachverhalt, dass jetzt in so einem Unternehmen kommt alles vor, was man sich vorstellen kann oder nicht vorstellen kann. Und wir hatten den Sachverhalt, dass ein Mitarbeiter mit der Tankkarte dann für private Zwecke Benzin abgezweigt hat und nicht in einem geringen Umfang, sondern rund 985 Liter, die hat er in Fässern abtransportiert. Und wir haben uns überlegt, oder wie ist es hochgekommen? Der Lagerleiter hat festgestellt, dass da ein LKW betankt wird, weil es ja mit der Tankwarte eines LKWs passiert ist, ja. Und hat gemerkt, hoppla, der LKW wird da eigentlich gar nicht gerade gefahren. Wieso muss der betankt werden? Ist zu der Tankstelle hingefahren, hat gefragt, ob Videoaufnahmen es gibt, hat sich die letzten Videoaufnahmen zeigen lassen und siehe da, da stand dann der Mitarbeiter mit dem privaten PKW und hat der dann in Fässern privat den Diesel abgefüllt hat. Das ist natürlich was auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr enttäuschend ist, weil man ja im Vertrauen, man hat ja wieder den Glauben an die Menschheit ein Stück weit verloren, wenn so etwas passiert. Aber da gibt es natürlich auch keine Diskussion. Ja. Das ist Anlass für eine fristlose Kündigung. Ja. Die muss man aussprechen, weil alles andere ist das falsche Signal in die Mannschaft, ans Unternehmen. So ein Fehlverhalten krimineller Art muss einfach geahndet werden und da bleibt gar nichts anderes übrig.
Ja, da bin ich bei dir.
Aber genauso ist natürlich das Thema Krankheit, was bei Mitarbeitern dazu führt, dass man sich um die Leute kümmern muss. Oder auch natürlich langjährige Mitarbeiter, wenn dann ein LKW-Fahrer hat jetzt seinen Führerschein verloren, weil er etwas zu viel am Vorabend getrunken hatte. Das sind natürlich auch, da kann man auch eine Kündigung aussprechen, ja, aber bei einem langjährigen Mitarbeiter ist so ein Thema dann, dass man guckt, gibt es irgendwie eine andere Alternative. Also da hat die Hagos dann auch eine Sozialfunktion und in einem vertretbaren Rahmen wird dann eine Alternative gesucht. Oder ja, ich habe auch einen Fall vor Augen, wo ein Mitarbeiter aufgrund von Krankheit nicht mehr in der Lage war, seiner Arbeit im Lager nachzugehen, weil das Thema dann auch Gewichtseinschränkungen, was Hebe- und Tragefunktionen angeht. Und den haben wir dann umgeschult und haben wir dann im Innendienst beschäftigt. Okay. Also es gibt immer Mittel und Wege, so ein Thema zu lösen und zu stemmen. Natürlich geht es auch alles ein Stück weit einfacher in wirtschaftlich sehr guten Zeiten, prosperierenden Phasen ist sowas immer einfacher umzusetzen als natürlich Phasen, so wie wir sie jetzt erleben, wo der Wind nicht von hinten, sondern von vorne kommt und wir konjunkturell jetzt zu kämpfen haben nach diesen doch sehr turbulenten, stürmischen und besonderen letzten 3-4 Jahren. Bedingt durch das Austauschgeschäft, bedingt durch Corona, bedingt durch den Ukraine-Krieg, der uns eine Sonderkonjunktur in die Bücher geschrieben hat, sowohl Handwerk, Industrie als auch Handel. Und wir uns jetzt wieder neu orientieren müssen in ein normales Geschäft. Ja,
ja, aber die Zahlen, die ihr aufgelegt habt, dass die runtergingen, war ja, ich glaube, den meisten klar. Und eigentlich sind wir fast so ähnlich wieder wie auf Vor-Corona-Niveau, hätte ich fast gesagt.
Ja gut, wenn man die Inflation berücksichtigt, sind wir sogar ein Stück weit darunter, auch was die Stückzahlen angeht. Natürlich ist die politische Lage im Inland durch das Gebäudeenergiegesetz, durch die Verunsicherung der Bevölkerung, die ja sogar so weit geht, dass mich Kachelofenbauer fragen, Herr Eichel, wenn Sie einen Sohn hätten, der Kachelofenbauer wäre, würden Sie ihm, oder der zur Ausbildung ansteht, würden Sie ihm raten, Kachelofenbauer zu werden? Das fragen mich eigene Ofenbauer. Mitglieder oder Ofenbauer. Und ich sag mal, ist natürlich schon auch tunlichst, oder es ist ratsam, dass wir den eigenen Optimismus an unsere Branche nicht verlieren. Ja. Und an unsere Branche glauben, denn das sehen wir doch eigentlich tagtäglich, dass der Verbraucher unser Produkt liebt und dass die Politik uns nicht mag. Und das ist doch dieser Spagat, den wir hier erleben, dass der Verbraucher uns gerne möchte, schätzt und liebt. Gerade in der Übergangssituation von Herbst oder Sommer auf Herbst, hat die Einzelfeuerstätte doch zum einen eine große Berechtigung, weil ich dann nicht die Heizung den ganzen Tag anmachen muss. Und in Stuttgart ist ja der Begriff des Komfortkamins geboren worden, ein Begriff, der mich jetzt noch umtreibt, weil das den Eindruck vermittelt, man braucht diesen Kamin nicht, sondern der ist nur irgendwie zusätzlich für etwas da. Und wer die schwäbische Seele verstanden hat, dem tut alles weh, wenn er das hört, wenn ich die eine Heizung anmache, lasse ich die andere ja nicht laufen, sondern ich mache dann nur die Einzelfeuerstätte an, um an der anderen Stelle etwas zu sparen. Ja. Ein Schwabe käme nie auf die Idee, den Kachelofen zusätzlich anzumachen und die Ölheizung laufen zu lassen. Ja. Ja. Also dieser Begriff Komfortkamin gaukelt hier etwas vor, was einfach nicht stimmt. Und deshalb werden wir da politisch in eine Ecke gedrängt, wo wir einfach nicht hineingehören. Ja.
Ja, ja, ja. Gibt es besondere Ofenprojekte, die du vielleicht über die Hagus begleitet hast, von denen du uns was erzählen kannst?
Besondere Ofenprojekte. Ja gut, es ist natürlich so, dass immer mal wieder ich gefragt werde bei Themen, die anstehen, bin sicherlich auch einer der großen Prospektverteiler in der Hagos, wenn es darum geht, die Vielfalt der Branche zu vermitteln. Da wo ich mich auch ein Stück weit mit engagiert habe, ist ja das Thema Wärme für Kinder, eine Aktivität, die vom Roten Hahn federführend gemacht wird. Und die Hagos und ich auch persönlich sind Mitglied in diesem Verein Wärme für Kinder. Mich hat es immer sehr fasziniert, was da die Kollegen auf die Beine stellen. Und die Hagos hat dieses Thema auch immer logistisch unterstützt. Im letzten Jahr hat es ein bisschen gefloppt, weil wir da einen LKW eingesetzt haben, den wir vielleicht mal hätten vorher anschauen müssen, weil der Kollege mit dem stehen geblieben ist. Das war nicht so toll. Haben wir aber auch gelöst bekommen. Aber wir haben eigentlich für diese Projekte immer die Logistik übernommen, um dann dieses Thema vor Ort mit zu unterstützen. Und das waren sicherlich diese Öfen, die doch dann gebaut worden sind in Rumänien für die Kinder. Und wenn man dann die Kinderaugen gesehen hat, wie die dann gestrahlt haben, das waren sicherlich sehr emotionale Themen und auch tolle Projekte, die ich sehr gerne begleitet habe. Ja.
Was hast du für einen Ofen?
Ich habe zum einen einen Grundofen, einen kleinen Grundofen in der Ferienwohnung stehen. Das ist ein, von der Größe her entspricht es einem Kleinkachelofen, aber nicht einem fertigen, sondern der ist tatsächlich auch gemauert worden.
Okay.
Und der Ofen hat eine als Grundofen eine kleine Eckscheibe. Die Eckscheibe hat der Hubert Ziegler. Das war so mit eines der ersten, die er gemacht hat in der Größe. Okay. Das war dann schon fast die Scheibe Ofen für Eichel. diese Scheibe hat dann Einzug gehalten in den tatsächlich in den Kleinkachelofen von der Firma Seifert.
Okay.
Ist also als Eckscheibe hat dann tatsächlich auch noch über meinen Ofen hinaus Verbreitung gefunden. Aber der Ofen von mir, wie gesagt, ist ein gemauerter Ofen, individuell eingepasst in die Ecke, hat noch Keramik von unserer alten Beteiligung der Walbersdorfer Ofenkachel, ja. Die ist dann noch verbaut und ist ein klassischer Grundofen, der aber mit Sichtfeuer in der Ferienwohnung steht. Im Wohnzimmer selbst steht, ich sag immer, ein Frauenkamin, weil das Thema Feuer sehen ist ja ganz wichtig und ja. ich hätte viel lieber etwas anderes gehabt. Meine Frau war aber wild entschlossen und wollte Feuer sehen und deshalb steht also im Wohnzimmer ein Panoramakamin, dreiseitig vom Uli Brunner, den wir da verbaut haben und der Ofen, das ist, ich sag jetzt mal natürlich, der braucht, wenn man ihn dann bedient, auch recht viel Holz,
ja.
Weil er ja von der Fläche her schon auch wirken muss, aber ist natürlich ein fantastisches, sag ich mal, Element, was sehr, sehr viel Strahlungswärme vermittelt und natürlich in diesem Raum, wir haben ein recht großes Wohnzimmer, ein sehr schönes Ambiente auch verleiht. Ja.
Aber ist ja beruhigend zu hören, dass es dir dann wie den meisten anderen Männern zu Hause auch nicht besser geht.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch das, was so bei so einer Konsumentscheidung ja oft das Thema ist, dass für die Optik und für das Design die Damen verantwortlich sind und für die Technik die interessieren sich eher die Männer. Wir hatten vor dem Umbau, den wir 2012 durchgeführt haben, hatten wir auch noch das Haus hatten wir ja gebraucht gekauft und wir hatten so eine kleine Stube. Das hat mir eigentlich sehr persönlich sehr gefallen. Die Stube ist aber im Umbau, dem Umbau zum Opfer gefallen. Okay. Und die war eigentlich, das war das so fast so eine kleine Beiz für Männer. Mit Eichen Rustikaltisch in der Ecke und Butzenscheiben waren die Fenster ausgekleidet und da stand ein Kachelofen drin, aber ein elektrischer.
Okay. Ja?
Aber der Kachelofen, der hatte noch geschliffene Kacheln, also von daher war das in der Zeit, wo der gesetzt worden war, auch etwas Besonderes. Ja.
Mhm.
Natürlich war das dann eine, auch von der Farbe her, eine grüne Schüsselkachel, so wie man die verbraucht hat, aber in geschliffener Form, fugenlos gesetzt, handwerklich ein toller Ofen. Und wie gesagt, der ist dann dem Umbau zum Opfer gefallen. Natürlich auch, weil er als elektrischer Ofen ist er letztendlich dann im Vergleich zu dem Panoramaofen was anderes und auch in der Auswirkung was anderes. Aber der hat natürlich trotzdem auch seine Wärmestrahlung gehabt,
ja.
Hat auch für ein angenehmes Raumklima gesorgt, war ja im Grunde auch Strahlungswärme.
Ja.
Wir haben ja dieses Thema Elektroofen heute auch wieder als Thema und da gibt es ja inzwischen auch das Thema, dass man das dann nochmal verbindet mit einem Elektrofeuer, sodass auch die Optik, bei einem Kleinkachelofen haben wir das ja jetzt auch im Programm von der Firma Seifert, dass da ein Elektromodul dieses Sichtfeuer modelliert und umgekehrt natürlich auch mit Strahlungsplatten entsprechende Wärme erzeugt wird. Also das Thema ist ja nicht ganz aus der Welt. Wie gesagt, unser Ofen ist dem Umbau dann zum Opfer gefallen.
Ja. Jetzt hast du gesagt, du hörst quasi in 3 Jahren,
richtig? 31.12.28, also jetzt noch 3 Jahre, die vor mir liegen. Und in der Zeit möchte ich einfach auch diesen personellen Umbau, den wir in der Hagos haben, und auch, ich sag mal, insgesamt den Umbau, der vor uns liegt, insbesondere im Bereich der gesamten Datenstrukturen mit vorantreiben.
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, so wie du da wirkst, dass du hast das ja auf der Generalversammlung als einen großen Dampfer beschrieben und ich denke, der wird dann weiter erstmal seinen Weg nehmen, wenn du da rausgehst. Aber was ist mit dir? Also ich sag mal, du hast so viel, du sagst, du bist kaum zu Hause, du engagierst dich unglaublich. Meinst du, du bist dann wirklich von einem Tag auf den anderen komplett raus oder?
Doch, das möchte ich dann eigentlich schon mich rausnehmen.
Okay.
Ich habe, also dem Herrn Geiger habe ich sehr viel zu verdanken, weil er war auf seine Art eigen, aber er hat 2, 3 Dinge gesagt, die Vorbildcharakter hatten. Das eine war ein Grundsatz, dass er gesagt hat, Herr Eichel, machen Sie was, aber machen Sie es anders als ich.
Okay.
Das fand ich schon mal eine Größe. Und das andere war, dass er, ja, als er wurde als Ehrenvorstand dann gewählt. Und er hat aber klar signalisiert, dass er, was er ja hätte machen können, als Ehrenvorstand an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen können. Und er hat gesagt, Herr Eichel, ich werde dort nicht erscheinen.
Okay.
Weil wenn Sie eine kritische Situation haben oder eine kritische Investition, was passiert? Zuerst mal gucken mich alle an. Und wenn ich dann nur zucke, dann beeinflusse ich ein Thema, obwohl ich überhaupt gar nicht mehr in dem Thema drin bin.
Ja.
Und dann wird immer erst gefragt, was sagt denn jetzt der Alte dazu?
Mhm.
Und in die Situation möchte ich sie nicht bringen. Und da möchte ich auch meine Nachfolger dann nicht bringen, ja.
Ja.
Ich werde ein Jahr vorher mich um einen Nachfolger kümmern, was auch eine Herausforderung ist.
Definitiv.
Das Thema dann überzuleiten, insbesondere auch bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und von daher bedarf das dann auch, es geht nicht um das Thema Einarbeitung, sondern einfach, um auch an den verschiedenen Stellen zu überlegen, wie kann was weitergehen, ja. Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, dass die ein oder andere Arbeit, die ich heute mache, auch von jemandem anderen gemacht wird, dass man es ein bisschen aufteilt. Also das muss ja nicht alles so weitergehen, ja.
Aber
das, was ich mit dem Beispiel vom Herrn Geiger sagen wollte, ist, dass man ja auch dem Nachfolger Luft und Raum geben lassen zur Entfaltung. Weil es macht ja keine Freude, wenn dann, sage ich mal, der Alte als Übervater da meint, er müsse noch mitregieren. Und das hat der Herr Geiger sehr schön dokumentiert, dass er loslassen kann und loslassen wollte. Und das hat er auch gemacht. Er ist nie erschienen. Er hat sich zwar immer von mir erklären lassen, wie die Zahlen waren, was auch der Herr Philipp übrigens noch in hohem Alter gemacht hat. Philipp ist einmal im Jahr zu mir gekommen, hat sich die Zahlen erklären lassen, genauso wie der Herr Geiger. Manchmal sind sie auch zusammengekommen. Und das war dann sehr schöne Veranstaltung und auch sehr wertschätzend gegenseitig und war einfach sehr, sehr schön, wie das gelaufen ist. Ja.
Also ich kann dir aus vielen Gesprächen sagen, man wäre froh, wenn du nicht ganz verschwindest.
Ja, aber das muss man auch sagen, was tut man den anderen Leuten an? Ich meine, das Thema war ja insofern jetzt auch spannend. Wir haben ja SAP eingeführt. Das ist alternativlos gewesen, dass wir es machen mussten. Unser großer Fehler, den wir hatten, war, dass wir die Leute geschult, aber nicht trainiert haben. Wir haben das Ganze eingeführt in einer Zeit, wo wir schon auch bei der Ware eine Mangelbewirtschaftung hatten. Dem Auftragsvolumen war einfach gar nicht so viel Ware vorhanden. Das heißt, der Kunde war auch mit der Hagos in der Phase unzufrieden, weil die Erreichbarkeit war schwierig, die Warenversorgung war schwierig. Und in der Phase hätten wir jetzt nicht nur die Mitarbeiter schulen, sondern trainieren sollen. Und da war natürlich im Sinne der Präferenz, ging es um die Kundenbefriedigung. Und da hat man halt gesagt, ja, das SAP kommt und dann beschäftige ich mich damit. Aber das war eigentlich zu wenig und wir hätten da viel stärker noch drauf drängen müssen, dass die Leute wirklich das Thema trainieren sollen. Weil als dann das Programm da war, haben wir natürlich unsere Defizite gemerkt, die wir im Training hatten. Und auch die Unterschiede, jüngere Mitarbeiter haben sich mit dem Programm leichter getan, als auch schon etablierte Mitarbeiter hinzukamen. Themen, dass wir diesen Gesamtprozess, wie was zusammenspielt, also diese Bestellung im Copshop und auch die damit verbundenen Analysemöglichkeiten, die der Kachelofenbauer inzwischen genutzt hat. Und zwar ist erst durch das Nicht-Funktionieren bewusst geworden, was für eine Dienstleistung wir an der Stelle im Markt erbringen und was jetzt plötzlich als Dienstleistung fehlt. Das hat ja alles eine ganze Zeit gedauert. Auch jetzt müssen wir nochmal das Thema der Warenverfügbarkeit, so wie es im Copshop angedacht ist, nochmal neu denken. Ich will ein kleines Beispiel machen. Wenn jetzt, wir haben einen Gegenstand auf Lager liegen, zwei Stück sind da, ein Auftrag ist vorhanden für die Auslieferung in 4 Wochen, mhm. Wiederbeschaffungszeit vom Lieferanten ist angegeben mit 3 Monaten,
okay.
Und ein zweiter Auftrag ist da für Dezember. Dann müsste im System dieser eine Gegenstand, der jetzt beauftragt und kurzfristig ausgeliefert wird, müsste abgezogen werden, sodass als Bestand 1 angezeigt wird. Und der zweite Gegenstand, der dann im Dezember abgebucht wird, der ist eigentlich uninteressant, weil durch die Wiederbeschaffungszeit es ja im Vorfeld möglich ist, rechtzeitig noch zu beschaffen. Und das heißt, der richtige Bestand aus meinem Verständnis wäre 1, und er zeigt aber 2 an. Ja. Das ist so etwas, wo wir jetzt einfach mathematisch nachsteuern müssen, dass die richtigen Bestände auch im Copshop angezeigt werden, weil das ja auch wiederum die Planungssicherheit für den Kachelofenbauer darstellt, was die Warenverfügbarkeit angeht. Und wir hatten, wer sich mit SAP-Projekten beschäftigt, der weiß, dass das Thema Rechnungsstellung ein großes Problem ist, hatten wir auch. Wir haben also erstmal 4 Wochen keine Rechnung schreiben können, dadurch ging die Liquidität in den Keller. Wir hatten das Thema, dass die Reisekosten nicht ausgezahlt werden konnten, weil die Reisekostenabrechnung nicht funktioniert hat. Da waren die Mitarbeiter unzufrieden. Was es möglich ist, bringt so ein Systemwechsel mit und damit auch die entsprechende Unzufriedenheit. Und ein großes Thema war natürlich, dass das System hat die Rechnungsstellung beschleunigt. Das heißt, die Ware war kaum da, aber dann war das Geld schon abgebucht, weil der SEPA-Verfahren vereinbart war.
Ja.
Umgekehrt haben wir uns schwer getan mit dem Erstellen der Gutschriften. Da haben wir plötzlich riesen Gutschriftsberge vor uns hergetragen. Und die Kunden haben natürlich zu Recht gesagt, das Geld nimmt er, aber die Gutschrift kommt ewig nicht. Ja. Also da war berechtigt, und das kam ja auch zur Aussprache in der Sitzung, sind Fehler gemacht worden, haben zur Unzufriedenheit geführt. Aber in Summe, in Größe des Projektes, ist das Projekt trotzdem ganz gut gelaufen. Und wir merken heute auch Fehlerquellen, die wir vorher in der Form, die jetzt erst sichtbar werden, und wo wir Möglichkeiten haben, uns noch zu verbessern, auch im Sinne für die Branche, ja.
Ja, sicherlich gibt sich ja vieles dann auch erst aus der Praxis.
Ja. Aber was das Thema ist, was ja dann auch spannend ist, das ist ja das Thema dann auch Entlastung des Vorstands. Die Entlastung ist ja letztendlich Ausdruck des Mitglieds für die geleistete Arbeit. Das, was vielleicht, wo die Leute gar nicht so sehr drüber nachdenken, es ist aber auch gleichzeitig auch die Vertrauensfrage für die Zukunft.
Mhm.
Also wenn am Freitag die Entlastung in der Form erfolgt wäre, dass ich nicht entlastet worden wäre, dann wäre ich dafür sichtbar ja abgestraft worden als verantwortlicher IT-Leiter. Und ich sage das, ich habe die Verantwortung für das Projekt.
Ja.
Ich schiebe das nicht auf die Programmierer oder auf die Dienstleister ab. Am Ende des Tages ist das in meiner Verantwortung und ich habe dafür gerade zu stehen. Von daher war es mein Projekt und meine Verantwortung, was hier passiert ist. Aber wenn ich jetzt nicht entlastet worden wäre, dann hätte das ja auch die Konsequenz gehabt, dass das ja auch die Zukunftsfrage,
Vertrauen fehlt.
Das ist ja im Grunde wie die Vertrauensfrage im Bundestag.
Ja.
Mir wäre ja damit das Vertrauen auch für die Zukunft entzogen worden.
Ja.
Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kollegen, die jetzt diese Entlastung mir nicht gegeben haben, ich sag mal, ich kann damit leben. Ich sag mal, Adenauer hat auch mit einer Stimme als Bundeskanzler weitergearbeitet. Aber die Kollegen, die jetzt, weil ich sag mal, in dem Moment, wo ich jetzt mit Mehrheit nicht entlastet worden wäre, hätte ich als Vorstand ja nicht weiterarbeiten können.
Ja.
Das muss man sich an der Stelle auch überlegen. Ja. Was bedeutet das, einen Vorstand einer Genossenschaft nicht zu entlasten?
Ja.
Das ist einmal ein Ausdruck für die Fehler in der Vergangenheit, aber es ist auch ein klares Bekenntnis dazu, dass man in Zukunft ja das Vertrauen nicht in diesen Vorstand hat.
Ja.
Und es ist nicht so gekommen. Mir wurde im Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen. Und das ist ja auch eine Tatsache, die ja eigentlich immer für mich persönlich von Jahr zu Jahr vonstatten geht.
Mhm.
Wenn mir das Vertrauen nicht ausgesprochen wird, ist das das Ende meiner Arbeitszeit. Also, das heißt, ich möchte jetzt gerne 3 Jahre arbeiten. Voraussetzung ist, dass die Gesundheit mitmacht und natürlich auch, dass das Vertrauen der Mitglieder da ist, dass ich diese Aufgabe voll und umfänglich in ihrem Sinne mache. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich es nicht machen, ja?
Ja, nachvollziehbar. Ja. Wobei ich glaube, ich war ja auch in der Sitzung anwesend, da wurde halt auch eine ganze Menge von 1, 2 Personen ziemlich polemisiert, hätte ich fast gesagt. Und ich glaube, das hast du in jedem, also bei Schalke war es noch viel schlimmer, hätte ich fast gesagt, wenn da einer aufgestanden ist, haben sie auf einmal einen Sonnenkönig gehabt oder sowas. Also ja. Von daher fand
ich. Aber da will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Kritik ist berechtigt. Es ist auch aufgrund der Vorfälle, was wir hier den Kunden zugemutet haben. Und an der Stelle kann ich mich auch nur noch mal entschuldigen. Das war schon grenzwertig. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, hier versucht, die Dinge auf die Spur zu kriegen und wir sind jetzt auf dem ganz guten Weg, was SAP angeht. Und da bitte ich einfach auch nochmal ein Stück weit um Geduld, dass dann auch wir dem Handwerk zeigen können, was dieses Programm für Möglichkeiten bietet. Ja. Wir stehen da ganz am Anfang und ich glaube, das war doch sehr viel Freude mit dem Programm auch haben werden und auch der einzelne Kachelofenbauer haben wird, weil er Informationen bekommt, die er in der Vergangenheit von der Hagos in der Form gar nicht gewohnt war. Ja.
Würdest du im Nachhinein sagen, also du hast jetzt gesagt, euch hat das Training gefehlt oder den Mitarbeitern. Auf der anderen Seite waren ja alle sowieso schon relativ am Limit zu dem Zeitpunkt. Wär das überhaupt möglich gewesen, sie wirklich zu trainieren oder hätte da nicht auch das andere Geschäft schon wieder drunter gelitten?
Das ist ja das Thema, dass das ein hehrer Wunsch war, aber dass wirklich die Leute schon am Limit gewesen sind. Das ist ungefähr so, man hat 10.000 Meter gelaufen und dann kommt der Vorstand und sagt, jetzt komm, lauf noch mal eine Runde. Komm. Ja, das ist ja dieses Bild, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt, denn wir waren ja dann in der Phase auch schon in einer sehr, sehr hohen Anspannung, um den Kundenwünschen nachzukommen. Und wir haben ja am Ende des Tages ist immer die große Frage, wer ist schuld, dass die Ware nicht da ist? Wenn man sich das Volumen anschaut, in der Spitze hatten wir das höchste Auftragsvolumen hatten wir im Oktober 22 mit 50 Millionen Euro. Ja. Und wir reden jetzt wieder über ein Normalniveau und sprechen über 12 Millionen Euro. Das heißt, das war der Faktor 4, der in der Zeit bewältigt wurde. Und ich habe das ja auch gezeigt, wir sind ja personell in der Zeit nicht gewachsen.
Nee.
Wir haben 270, jetzt haben wir 280 oder 300 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben, je nachdem, ob man mit oder ohne Lehrlinge rechnet, aber faktisch haben wir 10 Leute aufgebaut, aber nicht im Verhältnis zu dem, wie der Umsatz angestiegen ist. Ja. Und ich sag mal, in der Zeit sind ja auch logistisch Meisterleistungen verbracht worden. Wir haben gerade für das Austauschgeschäft LKWs eingesetzt, die doppelstockig beladen werden konnten. Das heißt, das sind LKWs mit Austauscheinsätzen nach Wittstock gefahren, die nicht nur eine Schicht Einsätze geladen haben, sondern in 2 Ebenen. Da wurde eine zweite Ebene eingezogen, um diesem Thema Herr zu werden.
Ja, ja.
Also man hat da schon auch technisch ein paar Dinge gemacht. Da kam uns auch grundsätzlich auch zugute, dass wir nochmal dieses Zentrallager in Wittstock hatten, wo wir als Umschlag gerade das Thema Austauschgeräte gut handeln konnten. Und auch was uns zugute kam, war generell der Copshop, weil einfach das Bestellvolumen dann plötzlich über diese elektronische Plattform auch gemeistert worden ist. Denn am Ende des Tages haben wir im Innendienst 5 bis 8 Leute, je nach Größe von der Niederlassung, manchmal auch nur 2, wenn ich an Riedering oder Melk denke. Im Ergebnis, wenn 10 anrufen, ist halt einer in der Warteschleife. Ja. Und dann rufen nicht 10 an, sondern es rufen 50 oder 100 an. Ja, ja. Und das war ja auch bei SAP das große Problem, dass plötzlich die Liefersituation nicht klar war, wann bekomme ich meine Lieferung. Mhm. Der Kachelofenbauer hatte aber vielleicht, wenn er nicht nur eine, sondern 2 oder 3 Partien hatte, muss er die Leute ja beschäftigen. Das heißt, er wollte wissen, was ist am Montag auf dem Hof. Also hat er angerufen und er hat nicht alleine angerufen, sondern es haben alle angerufen. Ja, ja. Und weil alle angerufen haben, haben sie niemand erreicht. Ja. Also wir sind von dieser wahren Mängelsituation und schwierigen Liefersituation, sind wir dann in dieses SAP-Thema gerauscht und hatten dann gleich wieder auch das Thema der mangelnden Erreichbarkeit. Ja. Wir sind bei der Erreichbarkeit insgesamt besser geworden. An 2 Standorten haben wir noch ein bisschen zu kämpfen, sind wir aber jetzt auch dabei, diesen gordischen Knoten zu lösen. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass in der Zentrale das Thema Erreichbarkeit angemahnt wird. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Es ist ja immer so ein Thema, was mache ich? Versuche ich das Thema zu lösen oder versuche ich das Problem des Kunden anzunehmen? Alles ist begrenzt, aber es muss halt in irgendeiner Form gehandelt werden. Und am Ende gilt es darum, den Kunden zufriedenzustellen, weil wer zahlt mein Gehalt? Wer zahlt das Gehalt der Mitarbeiter?
Ja, ja.
Der Kunde. Ja. Und das muss man immer mal wieder auch in Erinnerung rufen, wer derjenige ist, der dafür zuständig ist und wen es hier gilt. Und deshalb ist immer und vieles danach zu fragen, wie ist es aus Kundensicht zu sehen?
Ja. Ja, aber ich sag mal, wenn der Ofenbauer ehrlich ist, dann hat er genau das gleiche Problem auf der anderen Ebene auch gehabt. Also auch, dass auch wir teilweise schwieriger oder immer schwieriger zu erreichen waren für unsere Endkunden, weil wir einfach auch entsprechend ausgelastet waren. Ja. Also das ist kein reines Problem des Großhandels gewesen, wenn man ehrlich ist.
Ja. Ja gut, aber der Großhandel ist natürlich auch oftmals für das Wohl, aber auch für Themen dann plötzlich verantwortlich. Ich sag jetzt mal, es wird ja immer wieder auch nicht nur in der Politik, sondern auch in unserer Branche wird immer mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und ein großes Thema ist das Thema Internet. Wie sieht es da aus? Welche Möglichkeiten bestehen da? Und eins, da muss man, egal wie man dieses Thema sieht, man wird das Thema Internet nie ganz verhindern können. Nee. Es gibt die Möglichkeit durch eine ganz besondere Vertriebsform, dass man sagt, dass man als Hersteller darauf Einfluss nimmt, dass keine Ware im Internet landet. Ja, aber das muss konsequent gemacht werden und diese Vorgabe muss derjenige, der die Ware in den Verkehr bringt, muss dieses Thema aussprechen. Das kann eine Genossenschaft nicht lösen.
Ja.
Das muss einfach an der Stelle auch mal gesagt sein. Wir haben an den ein oder anderen Großhändler im Internet auch Waren geliefert, aber alles noch in einem vertretbaren Maße, auch mit der Intention, dass wir gesagt haben, vielleicht haben wir dadurch die Möglichkeit, auch bestimmte Rabattauswüchse ein Stück weit mit beherrschbar zu gestalten, ist ein hehrer Wunsch. Von Haus aus tun wir uns mit dem Internetgeschäft keinen Gefallen, weil wir letztendlich hier in eine Wettbewerbs-, also den Kachelofenbauerbetrieb in eine Wettbewerbssituation bringen, die eigentlich von uns nicht gewollt ist.
Ja,
ja, das ist so. Und das muss man auch an der Stelle Kante zeigen und sagen, was ist hier sinnvoll und was ist hier möglich? Das muss man sich gut fragen.
Also ich persönlich sehe es halt so, ich habe das Gefühl, dass das Internetthema schon mal schlimmer war, als es derzeit ist.
Ja.
Es gibt einmal das Problem der Kaminöfen, aber da bin ich mit jedem anderen 1:1 im Wettbewerb. Bei den gemauerten Anlagen, also ich werfe die einzelnen Preise für die Einsätze nicht aus und damit bin ich auch nicht im Wettbewerb im Internet, weil er kann es nicht vergleichen. Er kriegt von mir eine Gesamtleistung
Ja,
und
ja.
damit sehe ich das, zumindest ist das eine Möglichkeit für mich, da so ein bisschen rauszukommen. Und der Kunde, der unbedingt einen Einsatz direkt kaufen will, der wird das tun. Ich werde ihm den nicht anschließen.
Ja, das ist eine Frage der Konsequenz, auch wie geht der einzelne Handwerker damit um. Wenn natürlich die Auftragslage nicht gut ist und ich sag jetzt mal die nächste Rechnung oder Rechnung vor der Türe steht, wird natürlich auch der Handwerker, bevor er gar nichts zu tun hat, auch vielleicht mal einen Ofen, der übers Internet gelaufen ist, anschließen. Also das möchte ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit dann absprechen, weil da ist dann auch dem Handwerker das Hemd näher als die Hose, um hier zu reagieren. Er kann bei der Rechnungsstellung ja dann entsprechend auch ein Stück weit reagieren und dann ist halt das goldene Ohr vom Rohr
Ja,
verbaut worden, ja.
das
Ja.
stimmt.
Ja.
Ja, Guido, vielen, vielen Dank für ein umfangreiches, sehr interessantes Gespräch mit vielen persönlichen Einblicken. Ich hoffe trotzdem, dass du unserer Branche noch ein bisschen länger erhalten bleibst.
Ja.
Und danke dir für deinen wahnsinnigen, umfangreichen Einsatz.
Ja, also wie gesagt, es macht mir auch Spaß. Ich möchte es einfach mal sagen, das ist ja nicht so, dass ich das jetzt nur als Last empfinde, sondern mir macht die Branche Spaß, mir machen die Menschen Spaß. Ich finde es ein sehr, sehr tolles Gewerk mit allen individuellen Ausprägungen. Wenn ich nach Vorarlberg komme und mir einen Ofen vom Harald Müller anschaue, der jetzt sich darauf spezialisiert hat, mit Lehm, Stampflehm Öfen herzustellen, das ist eine Besonderheit mit einer eigenen Note. Oder wenn ich Grundöfen anschaue oder wenn ich sehe, wie jetzt auch im Bereich der Keramik viele Dinge sich neu entwickeln, sei es, dass alte Formen und Farben wieder aufleben. Die Firma Huka hat da ja jetzt auch wieder vieles ins Programm aufgenommen, was sehr, sehr schön anzuschauen ist. Oder auch jetzt im Sinne von Stilelementen, die Firma Kaufmann. Das sind alles einfach tolle Sachen. Und ja, gerade auch die Keramik, schon länger totgesagt, erlebt aus meiner Sicht wieder eine Renaissance, weil sich da vieles bewegt. Und es wäre sicherlich schön, wenn auch die Keramik wieder stärker ins Bewusstsein des Kachelofenbauers rückt. Wenn ich mir alte Bilanzen anschaue von 1990 von der Hagos, da hat die Hagos 200 Millionen Umsatz D-Mark gemacht und 40 Millionen mit Keramik. Ja,
Ja, Wahnsinn.
und das heißt, wir reden hier dann über 20% Keramikanteil.
Ja.
Du hast es gesehen in den Zahlen, die ich ausgewiesen habe. Wir haben der Anteil der Keramik und da haben wir noch Stein dabei. Das heißt also, Verkleidung durch Stein und Keramik macht bei der Hagos im Jahr 2024 1,2% aus.
Wahnsinn, ja.
Das ist
Steigerungsfähig.
irre. Das ist irre, ja. Und in der Zeit 1990 war der Kaminofen bei der Hagos bei null. Und heute hat der Kaminofen auch ein Standing irgendwo zwischen 16 und 20% Umsatzanteil. Da haben sich Dinge natürlich sehr stark verschoben. Und trotzdem finde ich es das wichtig, dass das handwerkliche Thema nicht in Vergessenheit gerät, gerade weil es diese individuelle Ausprägung hat und weil das einfach auch ein Teil des Handwerks ist. Und dafür, denke ich, macht es Spaß, auch ein Stück weit mitzukämpfen, dass das erhalten bleibt. Und wir haben ja beide das Thema im GVOB, das ist das Thema Ofenhelden, was uns beide begleitet, wo wir ja auch unsere Berührungspunkte haben. Und das Thema Auszubildende finden ist die eine Schwierigkeit, aber unsere Branche ist ja auch geprägt von dem Thema, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Und da ist ja mein Appell immer auch an die Branche, bitte bildet aus, weil ich sag mal, nicht nur der Geselle, sondern vielleicht auch künftige Meister sind ja das Notwendige, was wir brauchen, dass es unseren Berufsstand auch in Zukunft gibt und dass er nicht in diesem großen Topf des Themas Heizungsbau untergeht, sondern als eigenständiges Gewerk erhalten bleibt, im Sinne auch, dass er eine eigene Eintragung in der Handwerksrolle erhält und belebt. Und wie gesagt, ich will diesen Prozess jetzt gerne noch die nächsten 3 Jahre sehr intensiv mit begleiten, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil es mir Freude macht und weil ich einfach die Motivation habe, ein Stück da noch mitzugehen.
Das merkt man ja.
Aber ich habe darüber hinaus dann auch noch andere Themen, die mich umtreiben. Es ist nicht so, dass ich in ein Loch falle. Das kann ich an der Stelle auch versichern. Ja.
Das beruhigt ein wenig.
Okay. Ja. Genau,
vielen Dank. Vielen Dank.
Auch meinerseits. Danke.
Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, die gewährten Einblicke, deine Offenheit und somit dein gewährtes Vertrauen. Zum Glück bleibst du uns ja auch auf jeden Fall noch ein paar Jahre erhalten und somit freue ich mich auf noch viele Sitzungen mit dir. Ich hoffe, auch euch haben diese Einblicke gefallen und ihr habt mehr über den Menschen Guido Eichel erfahren. Natürlich darf auch diesmal der Aufruf zu liken, teilen und kommentieren nicht fehlen. Mein persönlicher Dank an die ganzen Hörer und Hörerinnen. Mit so viel Zuspruch und Interesse hatten wir bei unserem kleinen Format gar nicht gerechnet. Wir machen nun eine Sommerpause und sind dann am 4. September mit der nächsten Folge wieder für euch da.